Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Arbeitslosigkeit hat im April weiter zugenommen, auch bei Jugendlichen. Für ganz Junge sieht's noch gut aus, das Lehrstellenangebot ist größer als vor einem Jahr. Die geplante Senkung des Mindestumwandlungssatzes bei der beruflichen Vorsorge kommt vors Volk. Das Referendum von links ist offiziell zustande gekommen. Toyota macht den größten Verlust in der Geschichte des Unternehmens und befürchtet im neuen Rechnungsjahr noch Schlimmeres. Der Papst ist unterwegs in den Nahen Osten. Erste Station seiner Reise ist Jordanien. Und die Islamische Republik Pakistan hat 170 Millionen Einwohner, Atombomben in den Arsenalen, eine lange Grenze zu Afghanistan und die Taliban im Land. Pakistan ist ein schwieriges Land in einer schwierigen Region. Und um 13 Uhr Stoff fürs Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lüscher.
In der Schweiz wirkt sich die Rezession weiter auf den Arbeitsmarkt aus. Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen im April gestiegen. Normalerweise sinkt sie in dieser Zeit, weil die Bausaison beginnt. Fast 137.000 Menschen waren im April als arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,5%. Unter den Jugendlichen gibt es auch mehr Arbeitslose, allerdings werden in mehreren Kantonen wieder leicht mehr Lehrstellen angeboten als noch letztes Jahr. Das Referendum gegen die Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge ist offiziell zustande gekommen. Mehr als 122.000 Unterschriften sind gültig, wie die Bundeskanzlei meldet. Die Gewerkschaften und die linken Parteien haben damit mehr als doppelt so viele Unterschriften gesammelt wie nötig. Nun wird das Volk über die Senkung zu entscheiden haben. Sollte sie umgesetzt werden, würden die künftigen Renten massiv gesenkt, kritisiert die Gewerkschaft Unia, die das Feld der Gegner anführt. In der Stadt Zürich lebt jedes neunte Kind von der Sozialhilfe und jeder 20. Einwohner hat im letzten Jahr mindestens einmal Sozialhilfe bezogen, wie das städtische Sozialamt mitteilt. Insgesamt bezogen im Jahr 2008 400 Menschen weniger Sozialhilfe als im Vorjahr. In rund 500 Fällen haben die Zürcher Sozialbehörden Geld wegen unrechtmäßiger Bezüge zurückgefordert. In 48 Fällen wurde Strafanzeige wegen Betrugs eingereicht. Auf dem Flugplatz Dübendorf starten und landen auch künftig keine Kampfjets. Die Luftwaffe benutzt weiterhin die 4 Flugplätze Emmen, Meiringen, Bayern und Sitten. Dies hat Verteidigungsminister Ueli Maurer bekannt gegeben. Es wird aber geprüft, Dübendorf über das Jahr 2014 hinaus als Basis für Helikopter und Trainingsflugzeuge zu behalten. Der japanische Autohersteller Toyota hat das Geschäftsjahr mit dem größten Verlust seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Toyota meldet einen Verlust von 5 Milliarden Franken. Der Absatz ging um 22% zurück. Der Verlust aus dem Autogeschäft wird im neuen Rechnungsjahr noch höher ausfallen, warnt Toyota. Papst Benedikt XVI. Reist heute für eine Woche in den Nahen Osten. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche besucht zuerst Jordanien, später reist er nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Papst Benedikt wird die heiligen Stätten der Christenheit aufsuchen und will, laut dem Vatikan, der christlichen Minderheit in der Region Mut machen. Zudem sind Treffen mit jüdischen und muslimischen Führungspersönlichkeiten geplant. In Pakistan dürfen die Menschen in der umkämpften Region um das Swat-Tal die Häuser nicht mehr verlassen. Die Regierung hat eine Ausgangssperre verhängt. Das dürfte zur Folge haben, dass Zivilisten schlechter aus der Gegend flüchten können. Im Swat-Tal kämpfen Regierungstruppen seit 2 Wochen gegen Taliban-Kämpfer. Heute haben sie ihre Angriffe verstärkt und mehrere Ortschaften bombardiert. Laut der UNO sind in den vergangenen Tagen 500.000 Menschen wegen der Kämpfe in die Flucht getrieben worden. Der Krieg in Afghanistan kostet die USA im nächsten Jahr erstmals mehr als der Einsatz in Irak. Das Verteidigungsministerium budgetiert 65 Milliarden Dollar für Afghanistan, für Irak sind noch 61 Milliarden vorgesehen. Das berichtet die Washington Post. Für dieses Jahr sind für den Irakkrieg noch deutlich höhere Kosten budgetiert. Präsident Obama hat angekündigt, die Soldaten aus Irak abzuziehen und die Truppen in Afghanistan zu verstärken.
Aspekte der Krise sind Stoff für die detaillierten Berichte der nächsten Minuten. Konkret, die Zahl der Menschen in der Schweiz ohne Job und Arbeit wird größer, Sozialhilfe wird gefragter bzw. nötiger, eine erste Pensionskasse bricht das Tabu und senkt die Renten und die großen amerikanischen Banken hatten zum Stresstest anzutreten. Weiter, das Bundesgericht entscheidet über Melodien als Marken. Danach gehört das Düdado dem Postauto. Der Papst reist in den Nahen Osten. Die dort ansässigen Christen kehren dem Heiligen Land zunehmend den Rücken. Und Pakistan gilt je nach Sicht als fragiler Staat, heikler Verbündeter oder Pulverfass. Yahya Hassan Bey weist Schweizer und Pakistaner, Kommunikationswissenschaftler und Dolmetscher, und er berichtet im Tagesgespräch über aktuelle Eindrücke und Erfahrungen in seinem Heimatland. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.380 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 51,40 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 13,08. Das Wetter. Am Nachmittag werden die Quellwolken überall wieder dichter und es muss verbreitet mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Am Jura sind heftige Gewitter möglich, dazu gibt es teils kräftige Windböen. Die Temperaturen erreichen in der ganzen Schweiz rund 22 Grad. Am Wochenende geht es teils sonnig weiter, jeweils in der zweiten Tageshälfte muss lokal mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, vor allem in den Bergen und im Westen. Im Süden ist es häufiger bewölkt. Es bleibt warm bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stockender Verkehr wegen Bauarbeiten auf diesen Strecken in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Schönbühl und Bern-Neufeld. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Lausanne-Blechrett und der Verzweigung Villars-Sainte-Croix. Sowie auf der A1 Richtung Yverdon zwischen Lausanne-Crissier und Cossonay.
Befürchtet haben wir es und gehofft, es sei anders, aber vergeblich. Auf dem Arbeitsmarkt weht ein kühlerer Wind. Im April haben im Vergleich zum Vormonat 2000 Personen ihre Stelle verloren, so dass die Arbeitslosenquote nun bei 3,5% liegt, auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren. Und doch gibt es auch Erfreuliches zu berichten. Dagmar Zumstein.
Vor allem bei den ganz Jungen, also jenen zwischen 15 und 20 Jahren, sei die Entwicklung erfreulich, sagt Serge Gaillard, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft.
Dort ist die Arbeitslosigkeit sogar weiter zurückgegangen. Das zeigt, dass im letzten Jahr sehr viele Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt wurden.
Es habe geholfen, dass die Gewerkschaften zusammen mit Bundesrätin Doris Leuthard die Unternehmungen aufgerufen hätten, Lehrstellen zu schaffen und Lehrabgänger weiter zu beschäftigen. Und dieser Trend dürfte noch etwas anhalten. Denn auch für diesen Sommer sieht es gut aus, sagt Gaillard.
Die neuen Befragungen der Kantone zeigen, dass wir damit rechnen können, dass die Zahl der Lehrstellen in diesem Sommer auf unvermindert hohem Niveau bleiben wird.
Doch trotz Optimismus bleibe die Situation grundsätzlich angespannt, sagt Ursula Reynolds, Direktorin des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie.
Wenn wir sagen angespannt, dann betrifft es insbesondere natürlich ein Ungleichgewicht bei den Lehrstellen für Jugendliche, die entweder einen Migrationshintergrund haben oder einen schlechten schulischen Rucksack mitbringen. Dort insbesondere fehlt es noch an Lehrstellen.
Und gerade hier sei es wichtig, mit individueller Begleitung den Jugendlichen zu helfen, den geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Viele offene Lehrstellen findet man im industriell-gewerblichen Bereich, wie Ursula Reynolds sagt.
Maschinenindustrie, dann auch im Bau- und Holzgewerbe, also wenn Sie an Schreinerinnen und Schreiner denken, Landwirtschaft, dann im Gastgewerbe und in gewissen Kantonen im Gesundheitsbereich.
Kaum offene Lehrstellen gibt es hingegen im kaufmännischen und gestalterischen Bereich. Für diesen Sommer sieht die Situation bei den Jugendlichen also noch einigermaßen gut aus. Doch Serge Gaillard vom SECO sagt,
Hingegen dürfte nach den Sommerferien die Arbeitslosigkeit der 20- bis 29-Jährigen relativ stark zunehmen. Viele dieser Jugendlichen gehen auf Reisen, haben einen Unterbruch, und wer draußen ist, hat heute größere Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden als noch vor einem Jahr.
So bleiben generell die Aussichten für den Arbeitsmarkt düster. Im nächsten Jahr sollen in der Schweiz über 200.000 Menschen ohne Arbeitsplatz sein. Und das werden auch die jungen Menschen deutlich zu spüren bekommen.
Dagmar Zumstein, wenn die Zahl der Arbeitslosen weiter zunimmt, steigt auch der Druck auf die Sozialhilfe. In Zürich rechnet man deshalb mit einem erneuten Anstieg der Fürsorgeabhängigen. Erste Anzeichen dafür gibt's bereits. Sonja Schmidmeister.
Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Sozialhilfefälle in Zürich noch einmal leicht abgenommen. In der Jahresstatistik macht sich die Krise noch nicht bemerkbar. Doch im laufenden Jahr, sagt Urs Laufer, der langjährige Vizepräsident der Stadtzürcher Sozialbehörde, in den letzten Monaten hätten sich schon vermehrt Selbstständige gemeldet, die kein Arbeitslosengeld beziehen können und...
Was wir sehen, sind erste Fälle auch von Menschen, die aus dem Finanzbereich kommen. Das sind darum schwierige Fälle für die Sozialhilfe, weil die Lebenshaltungskosten in der Regel so hoch waren, dass natürlich der Übergangsprozess in die Sozialhilfe ein außerordentlich schmerzlicher ist.
Etwa wenn jemand komme, der in einer Wohnung für 4.000 bis 5.000 Franken lebt und von der Sozialhilfe dafür noch 1.100 Franken erhalte. Erfahrungsgemäß wirkt sich die Arbeitslosigkeit mit einer Verzögerung von 18 bis 24 Monaten auf die Sozialhilfe aus, weiss Urs Laufer. Seine Prognose ist düster.
Ich glaube, wir müssen tatsächlich mit Rekordwerten rechnen. Die Sozialhilfe, nicht nur in der Stadt Zürich, in der ganzen Schweiz, steht vor einem eigentlichen Stresstest. Es wird sich zeigen, ob wir es schaffen, viele Menschen aufzufangen und möglichst viele eben auch wieder in einen Arbeitsmarkt zu integrieren, bei dem die Arbeitsplätze rückläufig sind.
Um auf diese Herausforderung gewappnet zu sein, will die Stadt Zürich die Organisation der Sozialhilfe anpassen und effizientere Kontrollen einführen. Die Neuerungen sollen auch dazu beitragen, dass weniger Missbrauch betrieben wird.
Die Pensionskasse des Georg-Fischer-Konzerns kürzt die Renten ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens um gut 6%. Das titelt heute der Blick und spricht von Tabubruch. Ist das nun der Anfang einer ganzen Reihe von Firmen, die ihre Pensionskasse auf dem Buckel der Rentner sanieren? Priscilla Imboden.
Die Pensionskasse der Firma Georg-Fischer befindet sich in arger Schieflage. Sie hat nur 88% des Kapitals, das sie braucht, um die Renten zu finanzieren. Und ihr Anteil an Rentnern ist mit 60% hoch. Das heißt, verhältnismäßig wenig Arbeitnehmende müssen die Renten der Pensionäre finanzieren, was eine Sanierung schwierig macht. Deshalb schreitet Georg Fischer zu einer seltenen und ungewöhnlichen Maßnahme. Der Industriekonzern kürzt die Renten ab Juni um gut 6%. Sprecher Christian Teilheimer erklärt:
Also die Kürzung der Renten ist sicherlich ein unangenehmer Schritt für die Betroffenen, ist aber natürlich nicht der einzige, sondern wir versuchen, die Kasse gesamthaft zu sanieren. Die Zurücknahme einer freiwilligen Rentenerhöhung aus den Jahren 1999-2000 ist nur ein Teil dieser Sanierungsmaßnahmen.
Mit der Rentenkürzung wird weniger als ein Zehntel des Betrages gespart, der zur Sanierung der Georg-Fischer-Pensionskasse nötig ist. Den Rest steuern die Arbeitnehmenden und der Konzern bei. Pensionskassen dürfen nur unter besonderen Bedingungen die Renten kürzen. Sie müssen eine große Unterdeckung sowie einen hohen Rentneranteil haben. Und vor allem müssen sie im letzten Jahrzehnt die Renten stärker erhöht haben, als es das Reglement vorsieht. Das hat Georg Fischer in den Jahren 1999 und 2000 getan, als die Firma den Rentnern die Teuerung ausgeglichen hat. Nur diesen Betrag darf der Konzern nun wieder streichen. Die Hürde für Rentenkürzungen ist also hoch. Laut Angaben des Bundesamtes für Sozialversicherungen erfüllen nur Einzelfälle die dazu notwendigen Bedingungen. Auch wenn Rentenkürzungen äußerst selten bleiben werden, stehen bei den meisten Pensionskassen Sanierungsmaßnahmen an. Die Finanzkrise hat ihre Spuren hinterlassen. Mehr als die Hälfte der Vorsorgeeinrichtungen haben heute weniger Geld, als sie brauchen, um die Renten auszuzahlen. Größtenteils werden Arbeitnehmende und Firmen diese Löcher stopfen müssen. Da wird die Frage auftauchen, ob in Zukunft nicht auch die Rentnerinnen und Rentner zur Sanierung der Pensionskassen beitragen sollen.
Zehn Banken in den USA brauchen weitere 75 Milliarden Dollar Kapital. Das hat der sogenannte Stresstest ergeben, bei dem die größten amerikanischen Banken auf Herz und Nieren geprüft worden sind. Das Fazit: Nur die Hälfte der Banken würde auch eine verschärfte Wirtschaftskrise überleben. Die anderen müssen sich auf die Suche nach zusätzlichen Milliarden an frischem Kapital machen. USA-Korrespondent Max Ackermann.
So viel Klarheit war noch nie, meinte Finanzminister Timothy Geithner bei der Präsentation der Stresstestresultate.
These actions today are going to bring an unprecedented level of transparency and clarity.
Nur mit Transparenz könne Vertrauen geschaffen werden, und Vertrauen in den Finanzplatz sei Voraussetzung für dessen gutes Funktionieren. Das sieht auch John Dugan so, Chef der Bankenaufsichtsbehörde OCC.
And because the uncertainty is gone and people see that the losses are not as large as they thought they might be, I think that that is producing more confidence in the system.
Wenn die Leute sehen, dass die Verluste nicht gar so groß seien wie befürchtet, stärke das Vertrauen, und die Banken könnten wieder tun, was sie tun sollen, Kredite gewähren nämlich. Tatsächlich hatten viele Experten noch weit schlimmere Resultate erwartet. Doch auch ein Kapitalbedarf von 75 Milliarden Dollar für 10 Banken ist immer noch eine gewaltige Summe. Alleine die Bank of America braucht 34 Milliarden Dollar zusätzliches Kapital, obwohl sie bereits 45 Milliarden Staatshilfe bezogen hatte. Und auch Wells Fargo, die Citigroup oder GMAC, die Finanztochter von General Motors, brauchen weitere hohe Milliardenbeträge. John Dugan aber relativiert, heute seien auch diese Institute recht gesund. Mit dem Belastungstest prüfe man lediglich, ob die Banken auch eine noch weit schlimmere Wirtschaftskrise überstehen würden.
It's really a hypothetical scenario of a very bad recession and whether the bank would be able to have enough capital at the end of that recession to be strong enough to keep lending.
Ein Fünftel tiefere Immobilienpreise, deutlich höhere Arbeitslosigkeit und für dieses Jahr ein Rückgang des Bruttoinlandproduktes um 3%, das waren die Übungsanlagen. So unrealistisch seien diese Zahlen gar nicht, meint Harvard-Professor Kenneth Rogoff im Radiosender NPR.
The worst case really seems like a base case. 10% unemployment, for example, I think is many people's expectations of where we're going next year.
Professor Rogoff hat Notenbank und Finanzdepartement im Verdacht, den Belastungstest bewusst nicht allzu hart angelegt zu haben. So könne man zeigen, dass die massive Staatshilfe für die Banken etwas bewirkt habe. Während Finanzminister Geithner hofft, dass die Banken den neuen Kapitalbedarf mit privaten Geldern decken können, glaubt Professor Rogoff, dass weitere Staatshilfe nötig sein wird. Ganz sicher jedenfalls sei die Finanzkrise noch nicht ausgestanden.
No, it's certainly not over. I mean, it is certainly ameliorated. It's hit a plateau. Hopefully it will get better. But it's two-sided risk.
Da trifft sich der Kritiker sogar mit Finanzminister Geithner. Auch der ist bei allem Optimismus überzeugt, dass die Banken noch viel Arbeit vor sich haben.
The leaders of our nation's banks have a lot to do to earn back the public's trust.
Gewährt großzügiger Kredite an eure Kunden, rief der Finanzminister die Banken auf. Das brauche die Wirtschaft ganz dringend.
And to do that, we want to see them working hard in their communities. Making the loans to businesses and consumers are going to be so important to economic recovery.
Timothy Geithner weiß, wovon spricht. Mit fast 600 Milliarden Dollar hat der Staat die Finanzinstitute in den letzten 6 Monaten unterstützt. Gleichzeitig haben die das Kreditvolumen um 1/4 gesenkt.
Die Bundesrichter in Lausanne mussten für einmal nicht nur Augen für den Buchstaben des Gesetzes haben, sondern auch Ohren für Musikalisches. Das höchste Schweizer Gericht befasste sich mit der Frage, ob Töne als Marke geschützt werden können. Alexander Sauter über ein Grundsatzurteil in Fistur.
Solche Sätze sind sonst in einem Gerichtsurteil nicht zu lesen.
Eine verhältnismäßig kurze Melodie in Fistur mit 7 Tönen. auf Basis eines Sechs-Achtel-Taktes, beginnend mit dem Grundton Fis und mit einem Oktavensprung endend. Dazwischen wird einmal die Quarte, die Terz und Sekunde gespielt, sowie der Grundton Fis zweimal wiederholt.
Beschrieben wurde hier eine knapp 3 Sekunden lange Tonfolge, denn die Richter mussten klären, ob diese Aneinanderreihung von Tönen eine Marke darstellt, also gleich behandelt werden kann wie ein grafisch designtes Logo. Ein Logo kann man schützen, damit es niemand anderes missbräuchlich verwenden kann. Aber geht das auch mit Tönen, mit diesen Tönen? Diese kurze Melodie in Fis-Dur, hier im Original wiedergegeben, wollte ein Süßwarenhersteller ins Markenregister eintragen lassen. Für ein Produkt, ein Bonbon, von denen Kinder gerne 2 nehmen, wenn man der Werbung Glauben schenken darf. Die Richter kommen zum Schluss, ja, auch Töne können eine Marke sein, ein akustisches Zeichen sozusagen. Das ist ein Novum. Bislang fielen solche musikalischen Kurzstücke, wenn überhaupt, nur unter das Urheberrecht. Und das Urheberrecht gilt nur für Werke, die eine künstlerische Leistung beinhalten. Anders beim Schutz als Marke. Hier muss die Melodie viel mehr eingängig sein, damit der Konsument beim Hören sich an das Produkt erinnert. Genauso wie wenn er ein Logo sehen würde. Einen künstlerischen Wert muss die Musik nicht haben. Diese Töne sind also eine Marke. Das Bundesgericht hat das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum angewiesen, die kurze Melodie in Fis-Dur ins Markenregister aufzunehmen.
Zurück zur Quelle, zurück nach Jerusalem. Papst Benedikt XVI. Reist für eine Woche in den Nahen Osten. Die Reise führt ihn nach Jordanien und eben auch ins Heilige Land, wo er in Israel und den Palästinensergebieten mit kirchlichen und politischen Würdenträgern zusammentrifft. Während der Papst von einer Pilgerreise spricht, hoffen die Menschen im Westjordanland, dass er sich auch zu ihrer schwierigen Situation und der israelischen Besatzung äußert. Eine Besatzung, welche mit ein Grund ist, dass immer mehr Christen das Heilige Land für immer verlassen, weil sie hier keine Zukunft mehr sehen. Auslandredaktor Robert Stähli.
Noch Mitte des letzten Jahrhunderts war jeder 4. Bewohner in Palästina ein Christ. Dieser Anteil ist in den letzten Jahrzehnten stetig zurückgegangen. Es gebe mehrere Gründe dafür, meint die palästinensische Universitätsdozentin und Buchautorin Sumaya Farhat Nasser in Bir Zeit.
Das hat seine Gründe in erster Linie die Tatsache, dass wir so lange Jahre unter Besatzung leben. Davor, im Jahre 48, war ein Drittel aller Christen Palästinas vertrieben worden sind durch die israelischen Verbände und jüdischen Verbände mit der Staatsgründung Israel. Ein Drittel aller Christen sind vertrieben worden und durften nie wieder zurückkehren.
Eine zweite Emigrationswelle habe nach dem Sechstagekrieg eingesetzt, als Israel das Westjordanland besetzte und zu besiedeln begann, sagt Sumaya Farhat Nasser.
Unter Besatzung ist die Lebenssituation so schwierig, die Arbeitsmöglichkeiten. Und viele Leute verlassen zwangsläufig das Land, Christen und Moslem. Aber bei Christen ist es noch mal schwierig, weil sie keinen Halt haben, der sie unterstützt.
Ein typisches Beispiel für den Rückgang der christlichen Bevölkerung ist Bethlehem, wo der Papst am kommenden Mittwoch in einem palästinensischen Flüchtlingslager die Messe lesen wird. Die Stadt war während Jahrhunderten fast ausschließlich christlich. Dieser Bevölkerungsanteil ist seither stetig zurückgegangen und beträgt heute nur noch gerade 20%, obschon das Nebeneinander von Christen und Moslems im Großen und Ganzen friedlich abläuft. Als Grund für die Emigration der Christen sieht Pastor Mitri Raheb von der lutheranischen Weihnachtskirche nicht die Angst vor dem Islam, sondern Perspektivenlosigkeit der Bevölkerung.
Sie sehen eigentlich, dass die Westbank mehr und mehr zu einer Art Stückchen Emmentaler Käse wird, wo Israel den Käse bekommt und die Palästinenser in die Löcher verdrängt werden, ohne jegliche Grundlage für die Zukunft.
Viele hätten resigniert, ob all der leeren Versprechen, die man den Palästinensern in den letzten Jahren gemacht habe, sagt Raheb. Dementsprechend seien die Hoffnungen gering, die sie mit dem jetzigen Papstbesuch verbinden würden.
Die meisten wahrscheinlich hoffen, dass er mit eigenen Augen sozusagen sieht, wie es den Menschen hier etwa in Bethlehem geht, die Mauer, die die Stadt umringt, die schwierige politische Perspektivlosigkeit, in der wir hier stecken. Aber ich glaube, mehr als das wahrscheinlich erwartet man nicht.
Im Vorfeld seiner Reise hatte der Papst angekündigt, er wolle den Christen im Heiligen Land Mut machen. Für viele, die längst weggezogen sind, wird dieser Zuspruch zu spät kommen. Diese kontinuierliche Emigration habe einschneidende Folgen, sagt Pastor Raheb. Die christlichen Gemeinden würden kleiner und kleiner. Wenn diese Entwicklung nicht bald gestoppt werde, dann drohe das Heilige Land zu einer Art christlichem Disneyland zu werden, folgert ihr.
Es wäre eigentlich eine Schande, wenn das Christentum von dem Land ihres Ursprungs verschwinden würde. Und wenn das Heilige Land so etwas wäre wie eine Art Walt Disneyland mit vielen alten Kirchen, aber keine lebendigen Gemeinden, die weiterhin die Botschaft von Jesu in diesem Land weiter zur Sprache bringen.
Noch gibt es sie, die Christen im Heiligen Land. Noch sind es rund 200.000, welche in Israel und in den besetzten Gebieten zu einer der vielen christlichen Gemeinden gehören. Doch sie machen inzwischen nur noch gerade 2% der Gesamtbevölkerung aus.
Da ist der britischen Tageszeitung Daily Telegraph ein Coup gelungen. In ihrer heutigen Ausgabe listet die Zeitung ausführlich und genüsslich die Spesenrechnungen der britischen Politiker der letzten 4 Jahre auf. Abgeordnete und Minister stehen plötzlich als bloße Spesenritter da. Und das ohnehin schon angekratzte Ansehen der Politikerkaste auf der Insel wird weiter beschädigt. Martin Aliot.
So viele rote Ohren hat man wohl selten auf so kleinem Raum erblickt. Die Spesenforderungen von amtierenden Mitgliedern der britischen Labour-Regierung, die heute Morgen im konservativen Daily Telegraph genüsslich auf 9 großen Zeitungsseiten ausgebreitet werden, sind nämlich nur der Anfang. Morgen schon mögen prominente Konservative an der Reihe sein, denn die Zeitung bezahlte einen vermutlich 6-stelligen Betrag für eine CD-ROM mit den Spesen von 646 Unterhausabgeordneten in den letzten 4 Jahren. Das muss amortisiert werden. Die Einzelheiten beeindrucken durch die Akribie, mit der angeblich vielbeschäftigte Spitzenpolitiker das ohnehin laxe Spesenreglement bis an seine Grenzen ausreizten. Die Regeln erlaubten den Abgeordneten von außerhalb Londons jedes Jahr bis zu 40.000 Franken für den Betrieb und Unterhalt eines zweiten Wohnsitzes zu verrechnen. Gemeint waren damit wohl die Miete und die Heizkosten für eine kleine Absteige in London. Doch die findigen Politiker entdeckten oft, dass ihr eigentliches Haus in der Provinz neue Teppiche oder einen neuen Boiler brauchte und verlegten ihren Zweitwohnsitz dorthin. Manchmal nur temporär, bis auch die Londoner Wohnung wieder einen neuen Anstrich brauchte. Ministerin Hazel Blears schaffte 3 verschiedene Immobilien in einem einzigen Jahr. Schatzkanzler Darling wechselte in den 4 Jahren 4-mal hin und her. Gelegentlich fiel sogar ein Spekulationsgewinn bei der Veräußerung an. Fast alles war erlaubt, kein Zustupf zu gering. Auffällig oft kosten Handwerker dann 249 Pfund, denn ab 250 bräuchte es eine Quittung. Aber der Mensch soll nicht stolz sein. Eine vorläufig noch anonyme Dame verrechnete 79 Pence für eine Dose Katzenfutter. Ein konservativer Abgeordneter erhielt 10 Pfund für einen Sack Rossmist. So finanzierte der Steuerzahler blühende Rosen. Abgesehen davon stinkt die ganze Affäre zum Himmel. Gerade weil die Beträge oft so lächerlich sind, gerade weil die flexiblen Regeln wohl kaum verletzt wurden, erscheinen die kreativen Energien der Politiker so jämmerlich. Das unfaire Vorurteil, wonach Politiker nur an ihr eigenes Portemonnaie denken, hat wieder einmal reichlich Dünger erhalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.